Entschuldigung, wie spät haben wir es? Wie spät haben wir es? Danke. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gemeinsam wachsen, das ist so ein bisschen das Motto unserer Regionalisierungsbestrebungen, könnt ihr es da oben sehen. Und damit auch ein Grund, warum wir heute hier gemeinsam miteinander diesen Gottesdienst feiern. Gemeinsam wachsen, so steht es eben oben auf unserem Logo. Wir wollen gemeinsam wachsen und wir wollen zusammenwachsen. Wir wollen zusammenwachsen und intensiver zusammenarbeiten, aber wir wollen auch zusammen wachsen. Denn ich denke, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann nehmen wir uns nichts weg, sondern ganz im Gegenteil. Dann wachsen wir alle gemeinsam. Dann wachsen wir alle zusammen. In der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst habe ich mir überlegt, welchen Gegenstand ich mitbringen könnte, welcher Gegenstand denn diesen Wunsch nach dem gemeinsamen Wachsen am ehesten zum Ausdruck bringt. Und ich habe mich für einen Gegenstand entschieden und habe natürlich auch mitgebracht, es ist, wie könnte es anders sein, eine Gießkanne. Und ja, es ist diese Gießkanne, mit der wir täglich unsere Kretzloase direkt vor unserer Haustüre gießen. Sie haben das völlig richtig erkannt. Die Gießkanne steht für Wachstum. Und normalerweise befindet sich hier drinnen eben das Wasser, das die Pflanzen brauchen, damit sie groß werden und gedeihen. Denn ohne Wasser kein Pflanzenleben. Das haben wir in der Vergangenheit nicht nur oft genug gehört, sondern leider auch schon oft genug erlebt. Klimakatastrophe und Erderhitzung sorgen dafür, dass die Dürreperioden immer öfter und immer intensiver werden, auch wenn wir hier vielleicht die Konsequenzen noch gar nicht so stark bemerken. Um zu wachsen, benötigen Organismen Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Vitamine und Mineralien. Das wissen wir alle. Diese Nährstoffe dienen als Bausteine für Zellen und Gewebe und liefern die Energie, die für diese Prozesse notwendig sind. Und das gilt für Menschen genauso wie für Pflanzen. Bei uns Menschen betrifft das ja aber nicht nur die körperliche Ebene. Wir brauchen auch geistige und, wir sind ja hier in einer Kirche, geistliche Nahrung, um geistig und, wir sind ja hier in einer Kirche, geistlich wachsen zu können. Ja, und selbst so eine Kirche wie diese hier und so eine Pfarrgemeinde mit ihren Menschen, die braucht Nährstoffe, damit Wachstum und Regeneration und Leben überhaupt erst möglich ist. Bei Pflanzen reicht da oft Wasser und ein bisschen Düngemittel. Bei Menschen braucht es schon ein hochkomplexes Zusammenspiel von unterschiedlichsten Lebensmitteln und Vitaminen und Mineralstoffe und so weiter und so fort. Und beim geistlichen Wachstum braucht es ebenfalls Nahrung in unterschiedlichen Gestalten, in unterschiedlichen Formen. Das Gebet, der Gottesdienst, das Bibellesen, die Gemeinschaft, die Sakramente. Manchmal habe ich ja so den Eindruck, dass wir als Vertreter der Pfarrgemeinden gar nicht mehr so genau wissen, was eine Pfarrgemeinde eigentlich braucht, um wachsen zu können oder um zumindest überleben zu können. Manchmal stehen wir da vor der leeren Gießkanne und fragen uns, was gehört da jetzt eigentlich rein? Wasser hat schon lange nicht mehr funktioniert. Vielleicht sollten wir es mal mit Kaffee versuchen oder mit diesem speziellen Wunderdüngemittel, mit dem auf Instagram geworben wird. Wenn ich mir so anschaue, was unsere Gemeinden hier in der Region so anbieten und welche hervorragende Arbeit sie leisten, alle Gemeinden, die hier vertreten sind, dann weiß ich zumindest eines: Es wird ordentlich gegossen. Mag sein, dass sich die Pflanze Gemeinde manchmal etwas anderes wünscht. Aber nichts ist schlimmer, als vor lauter Ahnungslosigkeit gar nicht mehr zu gießen. In unserem Lesungstext, den wir gerade gehört haben, war von einem Feigenbaum die Rede. Der Prophet Micha hat ja ein wunderschönes Hoffnungsbild gezeichnet und darin noch diesen wunderbar schönen Satz: Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Ein biblisches Bild für Wohlergehen und für Frieden. Und so ein Feigenbaum braucht eben, neben einem guten Ort zum Wachsen, auch Wasser, damit er viel und gute Frucht bringen kann. Aber damit Wachstum gelingt, braucht es nicht nur die Gießkanne und das Wasser, sondern auch noch einen anderen Gegenstand, den ich für euch mitgebracht habe. Zeit für den Predigttext. Hören wir gemeinsam eine Stelle aus dem Lukasevangelium. Und dazu bitte ich Sie und euch aufzustehen. Dann erzählte Jesus den Leuten dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinen Weinbergen Feigenbäume gepflanzt. Er kam und schaute noch, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt. Aber er fand keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Seit 3 Jahren komme ich schon und schaue nach, ob an diesem Feigenbaum Früchte sind. Aber ich finde keine. Jetzt hau ihn um. Wozu soll der Baum denn dem Boden noch weiterhin Kraft nehmen? Aber der Weingärtner antwortete: Herr, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt der Baum im nächsten Jahr doch noch Früchte. Wenn nicht, dann hau ich ihn um. Der Herr segne uns dies Wort. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Auch hier also die Rede vom Feigenbaum. Was braucht der Feigenbaum zum Wachsen? Was braucht der Feigenbaum, damit er viel gute Frucht hervorbringen kann? Natürlich Wasser, aber eben nicht nur. Ich zitiere aus einem Gartenratgeber: Viele Feigenbäume wachsen stark. Die Kronen werden in wenigen Jahren zu dicht und lassen immer weniger Luft und Licht hinein. Das ist schlecht für den Fruchtbehang. Will man den Fruchtertrag steigern, führt man einen Ertragsschnitt durch. Damit der Feigenbaum sich gut entwickelt, braucht es also hin und wieder einen kräftigen Schnitt. Und wer in seinem Obstgarten, sofern einen hat, wer in seinem Garten Obstbäume stehen hat, der weiß, das ist nicht nur beim Feigenbaum so. Nein, werden Obstbäume nicht geschnitten, tragen sie qualitativ minderwertiges Obst und sind häufig nicht vital. Dies liegt eben daran, dass durch ungünstig wachsende Äste nicht genug Sonne und Luft in den Baum fallen kann. Und wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns? Kann da nicht ein Schnitt manchmal ganz wohltuend und hilfreich sein? Was kann weg in deinem Leben? Was muss vielleicht weg in deinem Leben, damit mehr Sonne und mehr Licht in dein Leben kommt? Und was muss vielleicht in unseren Gemeinden weg, damit wieder mehr Sonne und Luft in unsere Gemeinden kommt? Klar ist jedenfalls, ohne regelmäßigen Schnitt sieht es mau aus mit dem Wachstum beziehungsweise mit dem guten Gedeihen. Und übrigens, in Recherchen fand ich das ganz spannend. Wenn man einen Obstbaum schneidet, dann schneidet man nicht nur die kaputten Äste ab. Nein, sondern manchmal auch Äste, die am ersten Blick ganz gesund und kräftig erscheinen, weil sie kerzengerade nach oben wachsen. Und die aber trotzdem, so sagen es die Experten und Experten, keine Frucht bringen, sondern dem Baum nur viel Kraft kosten werden, die dann den anderen Ästen fehlen, um gute Frucht zu bringen. In unserem Predigttext ging es eben auch um einen Feigenbaum, der noch einmal eine Chance bekommt, sozusagen eine Gnadenfrist. Ein, wie ich finde, ziemlicher Kontrast zu unserem hoffnungsreichen Sehnsuchtsbild, das der Prophet Micha gezeichnet hat. Ich persönlich finde mich ja in diesem Gleichnis schon ein bisschen wieder. Als Pfarrer, als aktives Mitglied dieser Kirche, als Vertreter einer Gemeinde hier aus der Region. Wenn ich die nüchternen Zahlen und Fakten anschaue, dann habe ich oft das Gefühl, wir leben auch in so einer Gnadenfrist. Und gemeinsam mit anderen habe ich auch manchmal das Gefühl, als hätten wir nur noch wenig Zeit, bis der Feigenbaum, in unserem Fall eben die Gemeinde oder vielleicht sogar die Kirche, bis dieser Feigenbaum gefällt wird. Außer wir finden eben noch schnell ein Wundermittel für die Gießkanne. Und das macht die Gefahr natürlich groß, dass wir anfangen, alles Mögliche in diese Gießkanne zu gießen, in der Hoffnung, dass das Wachstum oder zumindest die Regeneration vorangetrieben wird. Und wenn wir dann in so einer Situation auch noch zur Gartenschere greifen, um beherzt einfach drauf los, ab und zuzuschneiden, dann bin ich mir nicht sicher, ob das Ergebnis letztendlich so sein wird, wie wir uns das vielleicht wünschen. Am Ende haben wir vielleicht sogar das Gegenteil erreicht. Ein Baum, der endgültig eingegangen ist und abgeschnitten werden muss. Wie spät haben wir es jetzt? Nein, ich meine, welche Stunde schlägt es für die Kirche? Viele meinen ja, für die Kirche ist es 11:55. Was macht das mit euch? Mich stresst das ein bisschen. 11:55, aber hallo. Und der Druck, der auf dieser Uhrzeit lastet, ist ja alles andere als gering. Wo bleibt denn da die frohe Botschaft? Spannende Gedanken dazu habe ich in einem Buch gefunden, das den Titel trägt »Zu spät«. Geschrieben von Martin Werlein, einem schweizerischen Benediktinermönch. Und ein paar dieser Gedanken möchte ich abschließend mit euch teilen. In diesem Buch vertritt Werlein die These, dass es für die Kirche nicht 11:55 ist, sondern 11:55. Ich zitiere, tatsächlich, es ist nicht mehr 11:55, es ist 11:55. Der Eindruck, es ist 11:55, führt zu Hektik, zu Verkrampfung, zu Gehässigkeit. Wenn es drängt, stürzen wir uns einfach hinein und bringen auch andere in den Stress. Wenn es 11:55 ist, dann sind die Augen nicht offen und die Ohren nicht aufgeschreckt. Dann beginnt man von gottloser Zeit zu sprechen und hört und sieht die stillen und verborgenen Zeichen nicht mehr, die für Gottes Gegenwart stehen. Im Vordergrund sind dann die eigenen Interessen und nicht die Nöte der anderen. Wenn es 11:55 ist, dann kann man nicht mehr staunen. Vielmehr klagt man an. Voller Eifer und gutem Willen verkündet man alles Mögliche, nur nicht das Evangelium. Es herrscht Untergangsstimmung. Sündenböcke werden gesucht. Aber, und ich zitiere weiter, er schreibt, es ist 11:55. Der frühere Bischof von Prag, Kardinal Miroslav Flück, sagte einmal zu mir, ich bin der glücklichste Bischof der Welt. Und auf die Frage nach dem Warum erhielt unser Autor die Antwort, weil ich nichts kaputt machen kann. Immer mehr geht es mir auf, dass viele kirchliche Gemeinschaften bei uns in einer ähnlichen Situation sind. In vielen Bereichen können wir nichts mehr kaputt machen. Ob wir es wahrnehmen, ob wir Gott dafür danken, denn hier wird Neues möglich, ohne die Last der Vergangenheit. Und jetzt schreibt Werlein weiter, es ist 11:55. Die Überraschung, das entlastet. Eine aus meiner Sicht schon sehr reformatorische Erkenntnis. Die Überraschung, das entlastet. Das ist die Situation, von der die Heilige Schrift immer wieder spricht. Für viele Menschen in der Bibel ist es auch 11:55. Wenn es 11:55 ist, erfahren Menschen, wie wahr das Wort ist. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Und Verlaine resümiert, es ist zu spät. Es ist zu spät. Diese Einsicht bedeutet für den glaubenden Menschen aber nicht das Ende. Sie bedeutet nicht, in einer Situation der Resignation alles fallen zu lassen oder alles von oben zu erwarten. Im Gegenteil. Hier eröffnet sich der Horizont einer Weite, die der Mensch von sich aus nicht kennt. Und er wird ganz gehörig herausgefordert. Er nimmt Abschied von der Verteidigung eines Systems oder einer Ideologie und stattdessen Glauben. Schlicht und einfach Glauben. Und mit dieser frohen Botschaft im Ohr und im Herzen wünsche ich uns allen, dass unser gemeinsames Wachsen unter dem Segen Gottes stehen möge. Amen.